Heute sind wir digital unterwegs und nur zu zweit. Robin gemeinsam mit unserem Gast Tommy Schmidt im ganz persönlichen Gespräch. Ursprünglich wollten wir alle gemeinsam in Florenz aufzeichnen, aber dann hat Robin sich verletzt und das Gespräch musste ein paar Wochen später stattfinden. Aber zwischen Robin und Tommy besteht ohnehin viel mehr als nur eine Glasfaserverbindung. Tommy Schmidt, das ist dieser Podcaster, Moderator, Reporter, bei dem es immer so wirkt, als ob ihm immer alles zufällt, der immer alles kann und dabei auch noch so sympathisch wirkt. Heute erfahren wir, was für ein Mensch dahinter steckt und mit welchen Ängsten und Geistern er manchmal zu kämpfen hat. Aber Robin hat euch ohnehin wie immer alles Wichtige zum Gast und zum Gespräch zusammengefasst.
Und während ich hier so sitze und darüber nachdenke, glaube ich, dass ein Grund dafür, dass sich unser heutiger Gast und ich uns so gut verstehen, ist, dass wir in ganz unterschiedlichen Berufen einen sehr ähnlichen Weg gegangen sind. Ein Weg, der vom behüteten Dorfleben irgendwie ins Rampenlicht geführt hat. Tommy hat damals mit Felix einen Podcast angefangen, der in relativ kurzer Zeit komplett durch die Decke gegangen ist. Genau wie sein gesamtes Leben eigentlich. Und mittlerweile ist er einer der gefragtesten Menschen in seiner Branche. Aber wie ist das so, wenn man unerwartet berühmt wird? Wie geht man damit um? Was verändert sich, vor allem auch auf mentaler Ebene? Ist das immer nur schön? Und wie ist das, wenn andere Menschen auf einmal eine Meinung zu einem haben? Es erwartet euch ein wirklich wunderbares Gespräch mit einem tollen Menschen, den ich noch besser kennenlernen durfte. Ein Mensch, der unglaublich viel zu sagen hat und sich selbst dabei nie wirklich ernst nimmt. Und vor allem ein Typ, der trotz des ganzen Trubels um ihn einfach normal geblieben ist. Der Junge vom Dorf halt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und ganz viel Freude bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Tommy Schmidt.
Und damit herzlich willkommen zu Wie geht's? Heute mit einem Gast, bei dem ich eigentlich immer zu Gast bin. Deswegen haben wir so ein bisschen die Rollen getauscht heute. Ich mache den Moderator und der liebe Tommy Schmidt, der bei uns zu Gast ist, macht den Gast im Bestfall. Lieber Tommy, ich grüße dich herzlich und unsere erste Frage in diesem wunderschönen Podcast ist immer, wie geht's? Also Tommy, wie geht's dir heute?
Grüß dich erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's mir? Das ist ja so eine Frage, die beantwortet man eigentlich immer sehr floskelig und sehr so amerikanisch. Dieses, hi, how are you? Good, thanks, how are you? Und in Wirklichkeit müsste man eigentlich mal ehrlich darauf antworten. Ich finde ganz schlimm immer die Antwort, alles gut. Mhm. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, würde ich sagen, aber alles gut war noch nie in meinem Leben.
Das ist schwierig.
Ja, sehr schwierig. Alles gut, alles gut. Das ist auch so eine Floskel geworden, selbst wenn man sich irgendwie so anrempelt im Zug, ne? Entschuldigung, alles gut, alles gut. Mir geht's gerade ganz gut, aber also es ist bei mir immer so, dass so sich mein Hirn wieder so entknetet Richtung Frühling. Ich brauche das auch. Hatte jetzt viele Wechsel in meinem Leben, unter anderem den Umzug nach Berlin, kennst du ja, es ist ja im Winter eine schon herausfordernde Stadt und wie jede Großstadt, wenn die Sonne scheint, ist es plötzlich sofort ein ganz anderes Leben und wie immer dann mit der Frage verbunden, warum wohne ich eigentlich nicht irgendwo, wo immer so ein Wetter ist, wie du zum Beispiel.
Da komm ich dann direkt ins Spiel.
deswegen und um die Frage kurz zu beantworten, mir geht's gerade ganz im Großen und Ganzen gut. Oder wie man aus Westfalen, wo ich herkomme, sagen kann, ich kann nicht meckern.
Oh ja, das kenne ich von meinem Vater. Der sagt auch immer, ja, ich kann nicht meckern und ich darf ja eigentlich auch nicht meckern.
Ja, und die größte Anerkennung und das größte Kompliment, was man so in Ostwestfalen machen kann, zum Beispiel, wenn man so Restaurants empfiehlt, dann sagt man nicht, da ist lecker oder das ist super, sondern da haben wir noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. kennst du vielleicht auch. Geh da mal hin, da haben wir noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist eine geile Lebenseinstellung.
Das ist tatsächlich hochaktuell, weil meine Eltern, die waren jetzt ein Wochenende weg. Ja. Dann habe ich sie auch so gefragt, ja und wie war es? Ja, war okay und abends gegessen und ja, in so einem Restaurant. Wie war es denn? Ja, war ganz okay. Könnt ihr das denn empfehlen? kann man nicht meckern in der Hinsicht. Und das finde ich immer, bei meinen Eltern ist es, habe ich gelernt, immer ein Indikator dafür, dass es eigentlich ein rundum schöner Abend war.
Das ist perfekt. Ich habe letztens auch eine schöne Google-Bewertung gesehen, die wollte ich überlegt, mir auszudrucken und vielleicht so als Riesenbild hinter Glas zu ziehen, so als Kunstobjekt. Da stand einfach nur ein Wort, optimal. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging, ich glaube ein Café oder so. Optimal und dann 4 von 5 Sterne. Das fand ich großartig.
Ja, wunderbar.
Oder? Das ist eine tolle Lebenseinstellung, aber ja.
Bevor wir gleich wahrscheinlich auch in etwas tiefere Themen eintauchen werden, gibt es immer eine Frage, die wir vorab stellen und die möchte ich dir natürlich auch gerne stellen, in der Hoffnung, dass du sie mir beantworten kannst, nämlich ganz banal, Was war deine letzte Fehlentscheidung, lieber Tommy?
Fehlentscheidung, also wirklich eine Fehlentscheidung, da bin ich bin nicht ganz gut.
Das kann auch was ganz Kleines sein, wie zum Beispiel, ja, ich habe mir gestern statt einer Pizza Tonno eine Diavola bestellt und das war ein riesengroßer Fehler. Weil mein Mund ist mir weggebrannt.
Ja, okay, ich dachte, es geht jetzt wie um die großen Fragen, die mich
kann's
in irgendwelche
auch,
Lebenskrisen
natürlich
führen. Aber dann ist es ein Kontaktgrill.
Kontaktgrill, wow.
Also da bin ich wieder drauf reingefallen, dachte ich so ein bisschen ohne Fett und so einfach so Sachen grillen, mit wenig Fett Sachen grillen und so einfach zusammendrücken. Und dann, aber das sieht in der Werbung immer einfacher aus mit dem Saubermachen, machen wir uns nichts vor. Und bei Küchengeräten treffe ich sehr viele Fehlentscheidungen. Am Ende brauchst du einfach nur ein Glas und ein Messer. Dann kommst du schon mit weit in der Küche. Aber so, ja, die großen Fehlentscheidungen, vielleicht kommen wir da noch drauf zu. Also es ist jetzt keine, die ich irgendwie im Hinterkopf habe, aber manchmal kommt ja was raus. Also ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich bin sehr happy im Großen und Ganzen in Berlin, weil ich wollte ja einfach mal so, es hat ja diverse Gründe, alle kann ich nicht verraten, aber unter anderem, weil ich einfach mal was Neues sehen wollte, auch wieder in Berlin, neue Stadt, aber auch beruflich macht das Sinn, aber natürlich stellst du dir, wenn du eine Stadt wie Köln verlässt, die sehr herzlich daherkommt, du kennst das Rheinland in- und auswendig, da sind viele Freunde von mir immer wieder die Frage, war das Richtige und musst du nicht wieder zurück und wie es immer so ist bei Abschieden, es dauert immer ein bisschen. Ich kann auch nicht mit Fug und Recht behaupten, das war die absolut richtige Entscheidung. Aber es war auf keinen Fall eine Fehlentscheidung. Aber das könnte noch dazu kommen. Mal gucken. Aber ich bin jetzt nicht groß unglücklich da.
Ja, tatsächlich können wir da direkt mal einsteigen, weil ich mir bis heute tatsächlich die Frage stelle, ob es bei mir eine Fehlentscheidung war. Und selbst bei mir mit einem Jahr Abstand quasi jetzt schon in
nach Berlin zu gehen.
Wo ich nicht mehr in Berlin wohne, kann ich selbst das noch nicht so wirklich sagen, ob es eine Fehlentscheidung war. Ich glaube tatsächlich, rückblickend betrachtet, für die Familie, wenn man das jetzt nur auf die familiäre Ebene hebt, dann wird das schon fast so gewesen sein, weil ich einfach glaube, dass wir in dem Jahr als Familie echt sehr stark gelitten haben.
Ja.
Und das hatte bestimmt damit zu tun, dass wir diesen Reset-Knopf, diesen berühmten, nicht gefunden haben und immer wieder verglichen haben mit Italien, mit Bergamo und mit Mailand. Und wenn man das macht, dann ist es, glaube ich, immer relativ schwierig, in einer neuen Stadt anzukommen.
Und die Scham auch, ne?
Also
das Schamgefühl, sich das einzugestehen irgendwann. Oder sich vor allem, ich bin auch so ein Kandidat, der sich Dinge dann sehr lange gut redet. So, ach ja, das ist schon bla bla bla. Und irgendwann kommt aber der Mann mit dem Hammer und sagt dir, nee, das ist, du warst woanders glücklicher. Also ne, das klingt jetzt schon so als wäre es so, als wäre das so, das ist nicht so. Ich habe da eine gute Zeit. Aber ich spüre, dass es theoretisch kommen kann, dass ich irgendwie doch früher als später dann doch wieder schon die Zelte abbreche. Aber vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber das ist so bei Stadtwechseln. Ne? Das Gute ist aber auch immer wieder, bei dir war es, wie lange warst du jetzt da? 14 Monate?
12? Ja, so 13, 14 Monate insgesamt, ja.
Bisschen creepy, dass ich das ziemlich genau benennen konnte übrigens.
Ja, stimmt. Stimmt tatsächlich, ja.
Das ist ja dann aber auch immer nur eine Phase und dann kann man es auch wieder, finde ich, so abtun. Also wenn man es wieder positiv denkt, finde ich, wie bei einem schlechten Praktikum, dass man sagt, ey, ein schlechtes Praktikum ist aber auch einfach ein sehr gutes Praktikum. Weil dann weißt du, das möchte ich nicht.
Ja, voll.
Weißt du, was ich meine?
Voll.
Das habe ich. Und vielleicht ist auch einfach mal aus Köln wegzugehen für mich einfach nur die Erkenntnis, Köln ist doch ganz cool. Und Köln ist ja auch cool, ne? Ist eine tolle Stadt. Aber ich habe so ein bisschen was, ich habe so nochmal Bock gehabt, so eine richtige Weltstadt zu erleben. Und da gibt es von den Weltstädten her in Deutschland eben nur eine. Und bei den deutschsprachigen vielleicht noch Wien, aber München und Hamburg sind wunderbar, wunderschöne Städte, aber dieses Weltstadtgefühl hast du in Berlin eher und das wollte ich nochmal so atmen und erleben. Ja.
Bei mir war es tatsächlich auch, ich habe da zwei Learnings draus mitgenommen aus dieser Zeit und zwar einmal die Tatsache, dass wir, glaube ich, durch das Jahr in Berlin so richtig stark gemerkt haben und definitiv gemerkt haben, dass unser Zuhause wahrscheinlich eher Italien ist als Deutschland, auch was so das Leben nach der Karriere betrifft. Das ist auch alles noch nicht in Stein gemeißelt.
Ja.
Mama und Papa, ihr könnt noch entspannt bleiben, aber vorher hatten wir halt immer so diesen Struggle, wo wollen wir später mal leben? Und dadurch, dass wir jetzt quasi diese Oase Bergamo da mal für ein Jahr verlassen haben, hat sich dann schon für uns herauskristallisiert. Ich glaube, das ist schon unser Ort, wo wir uns am wohlsten fühlen. Und auf der anderen Seite war es halt auch so, diese Akzeptanz und diese Erkenntnis, dass einfach, glaube ich, auch nicht jede Stadt zu einem passt und dass es auch okay ist, wenn das so ist. Ne? Ich glaube, das ist ja auch eine total wichtige Erkenntnis, dass man sich jetzt nicht einfach, man zieht um und man hat jetzt die Pflicht, sich wohlzufühlen. Das ist halt manchmal nicht so. Ne? Aber wo wir gerade schon beim Thema sind, Städte ja. und Leben etc., vielleicht kannst du uns mal ganz, ganz detailliert oder weniger detailliert beschreiben, wo. Ich meine, wir haben ja die Parallele, dass wir, glaube ich, relativ behütet aufgewachsen sind, von einem ja. etwas kleineren Dörfchen kommen oder einer kleineren Umgebung, wo die Welt so noch in Ordnung zu sein scheint, sage ich mal, und wo sich nicht so wirklich was weiterentwickelt. Wie war das so bei dir damals?
Ziemlich genau so, wie du es da beschreibst. Also es ist Detmold gewesen, eine Stadt, die, als ich jung war, kleines Kind, hatte die wahrscheinlich so 50.000 bis 60.000 Einwohner, würde ich jetzt mal schätzen. Jetzt hat sie so 70. Also keine ganz klein, kein Dorf, aber ich habe so ein bisschen außerhalb davon gewohnt und hatte wirklich, und das ist immer so, man sucht ja immer, gerade wenn man in der Pubertät ist oder in der Medienbranche anfängt, versucht man ja immer so irgendwas Indie-mäßiges in seinem Lebenslauf zu finden. Und irgendwann habe ich damit aufgehört und gesagt, ey Leute, nee, ich bin einfach ganz behütet aufgewachsen. Ich habe eine ganz, ganz glückliche Kindheit gehabt. Ohne jeglichen Ärger mit den Eltern. Ich war sogar in der Pubertät ziemlich entspannt. Das hat man mal daran gemerkt, dass ich auch, es gibt ja diese typischen Pubertätskinder, die so in ihrem Zimmer verschwinden und so elternfreie Zone draußen und drin mega laut Metal oder was weiß ich. Ich habe immer im Wohnzimmer rumgelegen und da mit meinen dicken Pickeln gelegen und Fernsehen geguckt und so hat meine Mutter genervt. Die war eher so, man geh doch mal hoch, spiel doch mal irgendwie Ego-Shooter oder sowas, was so Kinder machen. Und ich saß da immer so, nö, ich geh gleich wieder raus und war immer draußen mit Freunden und abgehangen und so. Ich bin ganz behütet wirklich aufgewachsen und hatte auch so eine sehr lange Leine, das war cool. Also wir durften alles, aber es gab so Leitplanken einfach in der Erziehung. Also Höflichkeit, Manieren und so, guten Tag sagen den Nachbarn und so. Das war, wenn das nicht da war, dann gab es auch richtig Ärger. Aber ich durfte schon so bis 4 Uhr einfach weg sein und Party machen und so. Aber wenn ich dann um 10 Uhr nicht beim Frühstückstisch gesessen habe, egal ob ich da leide und alle 2 Minuten aufs Klo muss, um mich fast zu übergeben, dann muss ich dann durch. Das war dann schon Pflicht. Oder wenn wir in der Stadt waren, auch als kleine Kinder, und da kamen irgendwelche Freunde von meinen Eltern und wir haben nicht vernünftig guten Tag gesagt und unseren Namen uns vorgestellt und so, einfach so Etikette, da gab es richtig Lack. Aber sonst durfte ich alles. Und das war eine schöne Erziehung, weil die zu meinem, das war halt, glaube ich, ein bisschen Zufall auch, weil die passt zu meinem Charakter, glaube ich, perfekt. Es gibt bestimmt Leute, die nutzen sowas aus. Oder gibt Leute, die brauchen auch mehr, noch engere Leitplanken, weil die dann auch sonst auf eine schiefe Bahn geraten und so. Aber ich hatte immer so einen Wertekompass in mir, so, ich muss jetzt auch mal nach Hause oder hier die Laterne treten wir jetzt mal nicht kaputt. Ich klingel meine Eltern jetzt mal nicht wach, die sollen auch mal ausschlafen. Ich schlafe jetzt einfach mal, es ist Sommer auf der Terrasse, weil ich habe den Schlüssel verloren und so. Also es gab so ein Wertesystem in mir, das, glaube ich, meinen Eltern es auch relativ leicht gemacht hat. Und ich bin zweiter Sohn. Das heißt, mein Bruder, also ich habe einen Bruder, der ist älter. Aha. Und der hat so ein bisschen, glaube ich, der war auch entspannt, aber der hatte schon so eher Streits mit meinen Eltern. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, also für Eltern ist ja so ein pubertäres Kind auch das erste Mal. Ne? Ja, klar. Also du warst ja nur selber pubertär als Vater dann, aber als ein pubertäres Kind ist ja auch ein Novum. Und ich glaube, so als großer Bruder oder als erstes Kind musst du, so habe ich das Bild in meinem Kopf gehabt, so ein bisschen wie mit der Machete durch den Dschungel. Und der Zweitgeborene läuft einfach so hinterher. Der Trampelpfad ist schon bereitet. So, ne? Und meine Eltern wussten dann, ja okay, mit 15 wollen die halt andere Mode. Dann hören die mal lauter Musik, dann geben die mal wieder Worte und so. Dann ist auch entspannt. So, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Und ich glaube, das kam mir auch ein bisschen zugute, dass mein Bruder da schon so ein bisschen diesen Weg bereitet hat, wenn der jetzt aber auch nicht so ein Problemkind war. Nee, ich bin ganz müde da aufgewachsen. Ich hatte keinen Druck von meinen Eltern. Ich war kein guter Schüler, überhaupt nicht. 3,3 Abi, zweitschlechtestes Abi der Stufe. Gab aber überhaupt keinen Ärger. Eltern immer gesagt, ey, Hauptsache du gehst nicht mit Angst zur Schule und so, du schaffst das schon. Und wenn nicht, dann machst du halt Realschule, ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache du bist happy und so. Also ich hatte wirklich diese Bilderbuchkindheit so. Also ja, da war nix. Vielleicht kommt irgendwann mal was hoch, was ich verdränge, wie in so einer Therapie. Irgendwann kommt was raus.
Wer weiß.
Weil ich frage mich immer, wieso bin ich dann so ein Medienmensch, der so auf Bühnen will und so. Weil eigentlich kompensieren diese Leute ja immer was. Aber ich wurde, keine Ahnung, die Erziehung war gut. Kindheit war gut, ich wurde nicht gemobbt oder so, ich war kein Außenseiter, ich hatte auch damals schon Anerkennung, hatte viele Freunde. Ich frage mich mehr, woher das kommt. Irgendwas, vielleicht verdränge ich irgendwas.
Hast du dir denn irgendwie jemals mal die Frage gestellt, wie es wäre, in einer Großstadt groß zu werden und ob das vielleicht nicht cooler oder besser gewesen wäre? Weil ich habe die Frage mir manchmal gestellt.
So, das ist eine gute Frage.
Weil ich war, wir waren ja schon, also du dann wahrscheinlich genauso wie ich, weiß nicht, ich bin Elten, Emmerich, ist da, da gibt's halt wirklich gar nichts außer Supermärkte. Ich weiß nicht, ob du zumindest Kinos oder irgendwie sowas hattest, aber ich musste halt immer, ja. Ich war in, bis zu meinem Führerschein war ich immer auf meine Eltern oder Freunde angewiesen, die mich irgendwo hingebracht haben, weil es halt mindestens immer 15, 20, vielleicht sogar 30 Minuten waren, um irgendeine Aktivität wahrnehmen zu können.
Das kenne ich gar nicht.
So, weißt du, und deswegen habe ich schon, kam ich schon mal an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, so eine Großstadt oder zumindest eine etwas größere Stadt wird schon auch einiges einfacher machen. Also die Frage, mit der hast du dich nie beschäftigt dann wahrscheinlich.
Nee, weil diese Gegebenheiten, 3, 4 Bars, 2 Kinos sogar, super Busliniennetz bis tief in die Nacht. Die Fahrten waren, um diese Dinge zu erreichen, so 10 bis 20 Minuten maximal. Das hatte ich alles. Also ich habe das, was, glaube ich, Jugendliche auch in der Großstadt haben, auch nur halt viel weniger Auswahl, aber hatte ich. Aber das ist natürlich spannend. Also dann hattest du dieses so, was hängen wir heute an der Tanke rum oder auf einer Tischtennisplatte, ne? So.
Genau das.
Ja, krass. Nee, das
auf Schulhöfen oder so. Wir haben uns dann halt irgendwelche Orte gesucht und das war rückblickend betrachtet auch total schön und hat mich sicherlich auch ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Aber in der Zeit selbst hatte ich schon oft so dieses Gefühl, boah, jetzt so, zumindest eine etwas größere Stadt wäre so, wär schon schön gewesen, weil ich halt, weißt du, kennst du das dann, wenn du an diesen Moment kommst, wo du denkst, ich verpasse irgendwas, weil ich halt in diesem kleinen Kaffee gerade groß werde.
Das hatte ich zum Beispiel auch, als ich dann fertig war mit der Schule, da hatte ich ganz viele Freunde, die halt entweder da geblieben sind, gut, die haben dann eine Ausbildung gemacht oder so, aber ich habe die nie verstanden, die die Möglichkeit hatten zu studieren, die dann aber so in Bielefeld studiert haben, also das ist von Detmold so 20 Minuten. Da dachte ich immer so, hä, also dann doch, also klar, wenn es jetzt finanziell nicht drin ist und so, ist ja eine andere Frage, aber wenn es drin ist, dann dachte ich immer so, dann haut doch ab, München, ja, Köln, Kiel, Passau, Lübeck, weg. Das war für mich auch wichtig, mal so rauszugehen. Und das habe ich ja immer noch in mir, dieses, das ist mir selbst dann irgendwann Köln, so dass ich dachte, so irgendwie, ich will, langfristig würde ich gerne irgendwie ländlicher leben, aber ich würde vorher das irgendwie gerne nochmal so miterleben. Und deswegen habe ich ja dieses so, ich will auch nochmal Berlin sehen und da gelebt haben, auch noch so in mir. Aber ich finde, das ist immer so lustig, diese Kinder, die in so richtigen Großstädten groß werden. Das finde ich, ist eine Welt, die mir auch noch nie, die habe ich mir noch nie so erschlossen und nie so richtig verstanden, wie das wohl sein muss. Das sind ja so Kinder, die haben mit 7 schon so einen Schlüssel um den Hals und so. Weißt du, das sind so diese ganz selbstständigen Kinder. Oder wenn man so durch Mitte geht oder wie auch immer oder egal wo und dann siehst du da einfach so eine Schule, so mitten in diesen ganzen
Hipster-Cafés
und Riesenketten von Klamottenläden und dann, warte mal, hier ist ja eine Grundschule. Das heißt, ja,
unglaublich.
Oder wenn so, selbst wenn mir Leute sagen so, läufst durch Frankfurt und erzählt dir einer, ich bin gebürtiger Berliner, ich bin in Berlin aufgewachsen. So, ich war so krass, das ist einfach wie so ein Alien, so irgendwie, oder in Hamburg aufgewachsen, so. Das ist viel, viel selbstständiger und das merkt man manchmal auch, die sind so ein bisschen härter. Einfach als wir Lappen.
Ja, zwangsläufig wahrscheinlich, ne?
Ja.
Und trotzdem bist du ja dann irgendwann in diese große, weite Welt so ein bisschen hinausspaziert, wenn man das so ein bisschen zumindest von außen betrachtet oder meine Wahrnehmung da jetzt mit reinnimmt, dann war dein Aufstieg ja schon irgendwie so ein bisschen rasant. Also es war Gag-Schreiben, auf einmal kam Gemischtes Hack, dann kam auch schon Studio Schmidt, Coppa TS kam mit dazu, Neo Ragazzi kam mit dazu, dann haben wir noch eine wunderschöne Doku gedreht, Heimvorteil. Ja. Also es ging ja dann total schnell, es wurde auch irgendwie immer größer. Wie hast du diese ganze Entwicklung so um dich dann erlebt?
Sie ist immer noch surreal, wirklich. Und das meine ich auch genauso. Es ist jetzt nicht irgendwie, um der Frage zu entgehen, aber es ist immer noch surreal. Es gibt immer noch diese Momente, wo man selber sich da irgendwo steht und sagt, ach ja, ich bin ja bekannt. Kennst du das auch?
Ja.
Das ist so ganz komisch.
Ja.
Das ist Prominenz ist nicht etwas, was man einfach so annimmt für so gegeben. So, ich bin jetzt, weißt du, das ist immer noch so weird, weil es ist ja auch etwas völlig Irrationales, dass du irgendwo, dass Leute einen Wissensvorsprung haben, wenn du in einen Raum kommst, die kennen dich, du die nicht.
Voll.
Das ist halt immer noch absolut komisch. Und bei mir war diese Genese auch ein bisschen komisch, weil das wurde immer doller während der Pandemie. Und da gab es die verschiedenen Lockdowns, ich kriege sie alle gar nicht mehr zusammen, aber es gab so Situationen, wo ich dann immer merkte, okay, jetzt sind wieder die Leute draußen und die Blicke wurden mehr. Ja, es ist natürlich, du hast schon recht, es ist rasant gegangen, ja, weil es auch so, ich hatte kein Role Model, keine Blaupause irgendwie für das, was bei mir dann Karriere war, nämlich ich war mal mit Felix bei Late Night Berlin zu Gast, dann war mein erster Fernsehauftritt, mein erster eigener Fernsehauftritt, meine eigene Sendung. Und das war sehr kurios, weil das natürlich nicht normal ist. Ja, ich habe sofort so, herzlich willkommen, so in so einem Jackett, glaube ich, weiß gar nicht mehr. und im Publikum war niemand wegen Pandemie. Da waren 3 Kameraleute mit FFP2-Masken und wir haben Lacher eingespielt. Boah. Und da ich so auch so, okay, das ist jetzt, was ist das denn hier jetzt gerade? Und das war so eine ganz dystopische Zeit, aber auch eine wunderschöne Zeit. Aber es ist wirklich, wie du sagst, es geht halt so, ging so schlagartig hoch. Und ich frage mich manchmal, da habe ich manchmal auch ein bisschen Angst vor, ob irgendwann nochmal so ein, also ich hatte schon mal Probleme, mentale Probleme, aber so ein richtiger Breakdown kommt, wo ich wirklich so denke, hä? Weil es sagen manchmal auch so Freunde zu mir, so irgendwann kommt, glaube ich, der Moment, wo du dich einfach mal so hinsetzen musst, das alles mal so verarbeiten. Mhm. Ne, weil das ist so komisch alles gelaufen. So dieses, ey, Felix, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Der war ja auch nicht besonders bekannt, der Felix damals. Ne? Ich weiß nicht, er hatte 15.000 Instagram-Follower oder so und ich hatte bei Facebook irgendwie auch so die Menge. Krass. Und wir wollten so einen Indie-Podcast machen. Einer steht auf der Bühne, ein Comedian, und einer ist hinter der Bühne, nämlich ein Comedy-Autor, der in diesem Business arbeitet. Und dann reden wir ein bisschen über Comedy, wie das so funktioniert und so. Mhm. Und dann haben wir plötzlich über alles Mögliche geredet. Und dann ging das so durch die Decke. Und 3 Jahre später war ich dann bei LOL in diesem Ding neben Anke Engelke und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Gehöre ich übrigens auch nicht, war auch nach 4 Minuten draußen.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Übrigens, in diesem Raum habe ich das erste Mal Anke Engelke gesehen. Wie soll man da auch drinbleiben? Ich habe die ja nur angelächelt, höflich, und bin deshalb rausgeflogen beim zweiten Mal. Egal. Ja, und das ist dann so alles passiert irgendwie. Und plötzlich stehe ich wegen bei unserer Doku da in eurer Kabine vor dem Spiel gegen Holland in Frankfurt und denk so, und da hab dann immer wieder diese Momente, so krass, weil das immer wie so Blitze kommen. Und ich bin auch Fan davon, dass man einfach Dinge mal so, dass man nicht immer nur so Understatement walten lässt, sondern einfach mal sagt, so, dass es einfach ein Traumleben ist, was ich da habe. Voll. Das ist einfach so. Das ist ein absoluter Traum. Es macht Spaß. Es ist abwechslungsreich. Jeder Tag ist bei mir anders. Jeder. Das ist allein schon ein so unglaubliches Privileg. Die Kohle kommt noch dazu und so, ne? Die ganzen Privilegien, die man dann genießt. Wem sage ich das? Aber ich hab dir ja sogar voraus, dass jeder Tag anders ist bei mir.
Aber was ich mich noch gefragt habe, du warst ja tatsächlich am Anfang dann, wenn man es so nennen will, deiner Karriere trotzdem eher so einer, der so im Hintergrund agiert hat. Also du warst Gagschreiber, hast Witze vorbereitet und bist dann irgendwann halt in den Vordergrund gerückt und warst damit ja auch so ein Stück weit selbst ab dem Moment für deinen eigenen Erfolg verantwortlich. Wie hast du das wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht? Weil ich stelle mir das dann schon irgendwie schwierig vor, weil am Ende des Tages, du schreibst einen Witz und der kommt nicht an bei den Menschen da draußen, dann fällt es ja zumindest nicht in der direkten Reaktion auf dich zurück. Aber wenn du dann halt vor der Kamera stehst und halt selber performen musst, dann kriegst du das ja schon direkt mit und es trifft dich ja wahrscheinlich dann auch, oder?
Total. Das, du hast es perfekt beschrieben. Das Geile an dem Autorenjob ist, deine Arbeit ist getan, sobald die Sendung beginnt. Mhm. Du kannst dann eigentlich nach Hause gehen. Dann sitzt man immer hinten im Catering, frisst Crunchips und freut sich und kann am besten auch sagen, was macht der denn da, der Moderator? Ah, oh Gott, heute ist er nicht gut drauf. Kannst ja immer die ganzen Sprüche reißen. Und weil an einem selbst liegt es natürlich nie.
Da war klar, ich logisch.
Klar,
logisch.
Sind alle gleich, war ich auch. Und plötzlich stehst du da vorne an der Front, ne, vor der Kamera. Und das war schon, ich glaube, das machen viele durch. Und das ist bei mir jetzt, schließt sich, das ist diese Entwicklung gerade erst so abgeschlossen, nämlich diese, dass ich mir ein dickes Fell habe wachsen lassen. Also so eine Hornhaut entwickelt habe. Weil auch bei mir war es so, es ging los. Und sofort, ne, Pandemie, wie gesagt, kein Publikum, ich auch noch nicht gut und Sendung noch nicht ausgereift, Studio Schmidt damals, ZDF Neo, kamen natürlich so die ersten Verrisse. Die Sendung war online, ich war so stolz, wusste aber auch, weil ich halt Autor bin und weiß, wie Sendungen so funktionieren, da wusste ich, ja, war jetzt nicht brillant, aber wir haben es jetzt mal gemacht, die erste Sendung. Und dann schrieb mir nur ein Kumpel, guck mal nicht bei Twitter heute. Und dann war ich schon so, ach du Scheiße. Und was machst du natürlich? Zu dem Zeitpunkt deiner Karriere, du googelst sogar deinen Namen, ne? Also macht man ja alles. Dann gibt deinen Namen da oben ein und dachte auch so, ach du Scheiße, da war alles dabei, ne? Fürchterlich, talentfrei, sonst was. Und da liest du dann und denkst so, ach du Scheiße, okay, das meinten die mit mentaler Gesundheit so in der Öffentlichkeit. Und plötzlich am nächsten Tag, Spiegel Online, irgendwie war, glaube ich, auch, oder Süddeutsche, irgendwer hat dann geschrieben, also irgendwo gab es einen Verriss, ich weiß nicht mehr. Aber auch war aber ein fairer Verriss, war ein absolut fairer Verriss. Ich wurde nie ungerecht behandelt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber trotzdem macht es halt was mit dir, ne? Und das war schon krass. Und das ist, und diese Entwicklung, dieses sich selber nicht googeln und sich selber nicht suchen im Internet und bei Instagram, was schreiben die Leute so, und das hat echt lang gedauert, weil du bist am Anfang echt neugierig, dann ist man auch so, hat man so eine Art von, oder ich auch so eine Art von Sadismus gehabt, dass ich so, dann zeig mir, dann gucke ich jetzt mal das mal richtig mal an.
Ja.
So, lese mir das alles durch, weiß nicht, ob das du auch kennst, dass man wirklich da mal so einfach so quer, also Anfang der Karriere so wirklich so scrollt und dann jetzt auch richtig rein. Okay, ja, was bin ich alles, Arschloch, untalentiert, ja, nur Glück, was für ein Wichser, bla bla. Und irgendwann merkst du von alleine, intrinsisch merkst du, das tut einfach deiner Seele nicht gut. Weil wir sind ja eh schon so konzipiert, dass, keine Ahnung, 9 Leute sagen was Gutes, einer sagt was Schlechtes und du denkst halt bis abends an das Schlechte, obwohl Voll. Die 9 Leute viel wichtiger sind. So sind wir halt, das kommt aus der Steinzeit, irgendwie Gruppenzugehörigkeit und sonst wie Gruppendynamik, Rudel und so weiter. Wenn man das einmal verstanden hat, dass das eh irrational ist, Kritik, genau wie überschwängliches Lob, ist auch nicht gut. Da muss man auch vor aufpassen, wenn dir alle nur auf die Schulter hauen und alle sagen, du bist der Allergeilste, das sind auch gefährliche Phasen, weil irgendwann fängst du an zu glauben. Und ich weiß nicht, ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge hat Jan Böhmermann das mal gesagt. Ich glaube, Böhmermann war das, bin mir nicht sicher. Ich glaube aber ja, der hat sowas sinngemäß gesagt, wie wenn man keine Selbstzweifel mehr hat, dann ist man ein Arschloch. Und das fand ich einen ganz schönen Satz irgendwie. Weil das ist auch so, wenn du irgendwann glaubst, dass dir das alles zusteht, dieses Riesen-Podcast, Kohle, dann den Fußball-Podcast auch noch, hier mit Fußballern per Du und da willst du nicht noch in die Loge bei Arsenal gegen Tottenham, hier sonst was, willst du das nicht noch und hier ZDF-Show und so. Und irgendwann, wenn du irgendwann glaubst, dass dir das zusteht, dann hast du ein Problem.
Dann wird's schwierig.
Wenn du nicht mehr Demut hast und merkst so, Wahnsinn, was ich für ein Glück hatte, allein schon von meiner Geburt her, Geburtsort, Eltern, sonst was, Job vom Vater, dass ich studieren konnte, all diese Dinge, wenn du das außer Augen verlierst, was du für ein unglaubliches Schwein hattest, überhaupt dein Talent ausleben zu dürfen und das jetzt, dass das dazu gekommen ist. Wenn du das vergessen hast, dann hast du ein Riesenproblem und die Leute um dich rum auch, weil die sich dann auch von dir abnabeln, zurecht. Ja, also.
War das dann trotzdem so wie bei mir zu der Zeit, weil ich kann nicht mal abholen, wie das dann bei mir war, nämlich genauso wie du das gerade beschrieben hast, ich habe mir dann auch alles durchgelesen, alles zu Herzen genommen und in der Konsequenz hat das bei mir dazu geführt, dass ich es halt diesen ganzen Leuten recht machen wollte. Das ist unmöglich.
Ne?
Das ist unmöglich. Das weiß ich mittlerweile auch mit ein bisschen Erfahrung und Abstand. Aber zu der Zeit war es dann so, ja, der Gosens, der kann nicht mit Recht schießen. Bin ich also am nächsten Tag auf den Trainingsplatz gegangen, um mal ein Bild zu malen und habe nur mit rechts trainiert und versucht, irgendwie Pässe mit rechts, Schüsse mit rechts hinzubekommen. Das heißt also, alles das, was ich gelesen habe, habe ich dann versucht, irgendwie auch mit aufzunehmen. War das bei dir auch so?
Ja, klar, du willst dann ja auch plötzlich Leuten gefallen, die du aber gar nicht magst.
Voll.
Das ist so ein ganz komisches Ding im Kopf, eine ganz komische Reaktion, dass Leute, mit denen du auf einer Party nicht mal in einem Raum stehen wollen würdest, den willst du dann irgendwie, das ist ja noch nicht mal so, dass man irgendwie sagt, den will ich zeigen, die sollen sich stellen, sondern die sollen mich mögen. Das ist ganz traurig irgendwie.
Absurd ist das.
Und das ist, wie gesagt, dieser Prozess, diese Genese in mir, dass ich dann merke, diese Entwicklung, das brauche ich nicht. Ich kann es eh nicht allen recht machen. Diese ganzen Floskeln, die aber wirklich Floskeln sind, weil eben ja auch ein wahrer Kern drin ist. Du kannst es halt nicht allen recht machen. Und das wäre in meinem Job sogar, das ist in deinem Job anders, aber in meinem Job wäre es sogar schlecht, wenn mich alle mögen würden. Dann mache ich keinen guten Job. Weil gerade wenn du Comedy machst oder auch mal anecken willst im Fußballbereich oder wie auch immer, wenn da alle sagen, du bist nur der Nice Guy. Also ich weiß eh, dass ich dieses Golden Retriever-Image, Vanilla-Guy-Image habe. Das ist auch völlig in Ordnung, dass ich so nicht so greifbar bin. Das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem, wenn dich alle mögen immer, dann bist du halt irgendwie, dann bist du halt wirklich so Hannover. Nein, aber als Mensch. Nein, Hannover kriegt's von mir immer ab. Und das ist in deinem Job natürlich anders. Da wäre es ganz gut, wenn dich alle Florenz-Fans mögen würden.
Klar.
Man muss irgendwie damit umgehen. Aber man hängt den Arsch ja auch da raus, ne? Also es ist ja so, dass wir ja auch in einer Zeit zum Glück leben, in der man, glaube ich, auch schnell da wieder rauskommt. Das ist anders als in den 90ern, wenn jetzt Michael Jackson, ich will mich jetzt gerade nicht mit Michael Jackson vergleichen, aber nur als bildliches Beispiel, wenn der gesagt hätte, ich höre jetzt mal auf, das hätten die Medien ihm nicht gelassen. Die wären da gewesen, die hätten da gestanden, die Fans, bis an sein Lebensende. Aber heutzutage kannst du, glaube ich, schon sagen, ich mache jetzt mal sukzessive weniger, weil es kommt so viel nach, es kommen so viele talentierte Menschen nach, weil die Bühne, TikTok, Instagram einfach so viele neue Leute reinspült, dass man, glaube ich, schon auf eine gemütliche und selbstgewählte Weise in Vergessenheit geraten kann. Man muss es sich ja auch nicht zumuten. Deswegen habe ich immer so ein Exit im Kopf. Weißt du, ich habe immer dieses so, wenn alle Stricke reißen, kann ich immer noch das machen.
Das ist ja, glaube ich, das große Problem, was es dann in meinem Beruf wiederum gibt, um da mal eine Parallele zu ziehen, dass es eben diese Exit-Strategie für viele Jungs da draußen eben nicht gibt, weil sie halt eben nur diese Karte Fußball spielen können und dementsprechend halt leider Gottes auch ja so lange wie möglich in diesem Business drin bleiben müssen.
Ja.
Und wie viele Interviews gibt's nicht, wo dann die Leute danach sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich bin in ein mentales Loch gefallen, weil ich habe mich gar nicht auf das Leben danach vorbereitet.
Und überleg mal, in meiner Welt bin ich ja sehr jung in der Medienbranche. Ich bin immer noch beim ZDF, heißt es immer noch so, ja, die Jugend will hier die Hoffnung vom ZDF und sowas. Und ich denke immer so, wenn ich mit Gladbach mich jetzt verpflichten würde, würden alle sagen, wollen wir mit dem alten Sack denn?
Ja,
der kann auch keine 30 Minuten mehr laufen. Und deswegen ist eure Branche, glaube ich, ist so gefährlich.
Ja, ich glaube, dass das vor allem das große Problem ist, dass du halt, um es auf Deutsch auszudrücken, alles während deiner Karriere in den Arsch gesteckt bekommst.
Ja.
Und, ne, du musst dich um nichts kümmern, dir wird alles abgenommen. Du bist halt ein großer Fisch, an dem man halt auch Geld verdienen kann. Das vergessen halt auch die Spieler immer, dass die ja nur mit dir befreundet sind und was von dir wollen, weil sie selber auch sich davon was versprechen.
Du bist Rohstoff, ne?
Genau.
Ja.
Und das fällt halt aber alles nach der Karriere weg. Du bist auf einmal nur noch ein anonymer Dude, es sei denn, du bist halt Christian oder whatever. Aber ansonsten, der Großteil der Jungs ist halt einfach nur ein anonymer Dude. Das heißt, der muss sich dann auch in der Arztpraxis anstellen, kommt nicht als erstes dran, der kriegt keinen Tisch mehr im Restaurant, wenn er nicht reserviert. All diese ganzen Dinge, die machen schon bei einigen Spielern was auf, ne? Es geht aber vor allem auch um dich hier in diesem Podcast. Und deswegen eine Frage, die mich echt noch interessieren würde, weil sie noch nicht gestellt wurde. War das eigentlich ein aktiver Prozess hin in diese Öffentlichkeit bei dir, also hin vom Hintergrund in den Vordergrund, oder ist es halt einfach durch den Podcast und dadurch, dass es unerwartet durch die Decke gegangen ist, einfach so entstanden?
Also ich bin ein Weichei, das muss ich erstmal sagen, und ich bin nicht mutig, ich bin kein mutiger Mensch. Und deswegen kann ich diese Frage nie genau beantworten, weil es ist so, dass ich selber nie den Mut hatte, so nach vorne zu gehen. Ich war bei irgendwelchen Abi-Veranstaltungen im Gymnasium, war ich nie der Moderator. Ich war nie in irgendwelchen Theater-AGs. Ich war nie, weil alle Leute, die sonst sowas machen wie ich, waren ja immer schon so Rampensäue in der Schule. Es war ja meistens immer so, der hat da das Radioprojekt geleitet oder sonst wie. Ich war immer so schnell wie möglich zu Hause, hab nichts damit zu tun gehabt. Gleichzeitig hatte ich aber immer, wenn es so zufällig so Situationen gab, wenn ich mal irgendwie so eine Nebenrolle in so einem Theaterstück dann übernehmen musste und habe gemerkt, warte mal, die Leute haben ja gerade gelacht und so, fand ich es schon ziemlich geil.
Okay.
Und habe so gemerkt, okay, irgendwie so Leuten Freude zu bereiten, macht schon Spaß. Aber ich hatte nie den Mut, das zu machen. Oder ich habe mal ein Praktikum im Radio lange gemacht und auch kurz dann da gearbeitet, ganz kurz bei Radio Lippe. Und wenn da irgendwie Beiträge, die ich gemacht habe, keine Ahnung, war im Freibad, habe gefragt, was hier so ein Beitrag drüber gemacht, welches Eis das leckerste ist oder so typische Lokalradio-Sachen. Und da war ich schon stolz wie Oscar, wenn ich da meine Stimme gehört habe im Radio. Habe die dann auf dem Rückweg vom Radiostation nach Hause noch gehört. Also es gab schon diese kleinen Momente, wo ich gemerkt habe, ich bin das schon irgendwie. Aber fand es hinter den Kulissen als Comedy-Autor auch irgendwie sehr gut. Und dann gab es aber nämlich auch Situationen, wo irgendwie in irgendwelchen Fernsehshows Regisseure gefragt haben, hey Tommy, kannst du nicht da gerade mal dann das reinbringen in der Show oder kannst du nicht mal den Reporter da machen und sowas? Und ich habe dann oft immer so gesagt, nee, brauche ich nicht, lass mal. Also ich war nie, also da habe ich auch wieder gemerkt, okay, ich bin das vielleicht wirklich nicht, so eine Rampensau. Dann kam aber dieser Podcast und der so wirklich wieder erwarten, so durch die Decke ging und der bis heute einfach eine verrückte Flughöhe hat. Und irgendwann kam dadurch das ZDF und hat gefragt. Und dann war ich ja auch so, dann habe ich mit meinem damaligen Management, nee, ist immer noch mein Management, aber damals dann mit denen gesprochen und aber auch da gesagt, boah, weiß nicht, ist das wenig, finde ich Fernsehen und so, wenn man so schon reagiert eigentlich, ist ja eigentlich nicht das Richtige, weißt du, normal ist ja so, es gibt ja diese Leute, mach eine Kamera an, ich moderiere euch alles weg und das ist ja auch geil, diese Leute lieben wir ja, ne, Barbara Schöneberger, Kerkeling, Jauch, solche Leute, ne, die einfach Gas geben wollen vor der Kamera. Ich habe dann aber irgendwann wirklich so da habe ich wirklich so die Pro-Kontra-Listen im Kopf gemacht und so gedacht, wenn ich das jetzt aber nicht mache, da liegt ja wirklich ein Blankoscheck, ich kann eine Show machen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich mir wahrscheinlich mein ganzes Leben die Frage stellen, wie wäre das wohl gewesen? Hätte das Spaß gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass mal einen Piloten machen. Also ein Pilot ist eine Sendung, die nie ausgestrahlt wird, nur so eine Testfolge quasi. Und das hat mir dann Spaß gemacht und dann ging's vor die Kamera und seitdem ist das halt mein Job so. Das ist irgendwie, und es macht mir aber total Spaß. Und deswegen ist dieser Prozess von hinter der Bühne auf vor die Bühne so komisch, weil der so ruckelig lief und nicht so, endlich darf ich. Sondern als ich dann da stand, fand ich's cool. Und ich weiß nämlich jetzt, um die Klammer zu schließen, bis heute nicht, ist das wirklich so ruckelig oder bin ich einfach weiter in Weichei und habe mir nicht zugestanden, dass ich das doch will und da Bock drauf habe? Und das kann ich bis heute nicht beantworten, ob ich einfach die Stimme in mir, die anderen Leute haben, ich krieg das hin, mach die Kamera an, ich habe Bock drauf, ob die bei mir einfach nicht so da ist und eher so zweifelnd Imposter-Syndrom-mäßig ist, so, ja, was willst du denn auf der Bühne? Also witzig bist du nicht.
Ja.
Ja, das kann ich bis heute nicht genau beantworten. Das wäre mal eigentlich was Spannendes für eine Therapie, wieso ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil die Zutaten dafür sind eigentlich nicht da.
Die sind eigentlich nicht da und trotzdem bist du jetzt da. Und wenn wir jetzt nur das Beispiel gemischtes Hack nehmen, ist es ja so, dass ihr eine unfassbare Reichweite habt. Du hast eine unfassbare Reichweite durch den Podcast, durch deine Sendung, durch Instagram. Welches Verhältnis hast du dadurch zu Verantwortung? Weil es ist ja auch so, wenn du irgendwas sagst im Podcast oder in irgendeinem Interview, dann kannst du dir aber mal sicher sein, dass 5 Minuten später Instagram voll ist mit irgendwelchen Kacheln oder dass es dann re-gepostet wird, zitiert wird.
Ja, erstmal habe ich das Verhältnis so, dass mir die bewusst ist.
Ja,
das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig.
Mhm.
Und vor allem bei Instagram, komischerweise, weil da durch dieses Reposten, du manchmal. Du kannst ja für eine Viralität sorgen, die du vielleicht gar nicht so wolltest. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele Instagram-Stories, die ich nie gepostet habe, die wahnsinnig witzig wären, weil da irgendwie im Hintergrund irgendein Opa irgendwas macht oder eine Oma oder irgendjemand. Und dann denkst du, aber wenn ich den jetzt hier öffentlich unter den Bus werfe, das geht nicht. Das habe ich aber früher gemacht, als ich so 3000 Follower hatte, dann da alles, was witzig ist, ins Internet, bam. Und jetzt denke ich so, nee, erstens macht man das nicht. Zweitens ist das auch vielleicht justiziabel, keine Ahnung, weiß ich immer noch nicht genau. Diese Verantwortung habe ich schon diesen gezeigten Menschen gegenüber, aber auch ich mache mir schon immer bewusst, was das auslösen kann, wenn ich irgendwie eine Instagram-Story mache, irgendwie da reinrede oder im Podcast irgendwas sage. Das ist schon, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil uns wird es gefährlich, weil du hast einfach heutzutage, das gab es früher ja nicht, du wählst dir selber ein Sprachrohr und hast plötzlich eine absolute Macht.
Voll.
Das ist ja einfach gemacht. Ich kann ja auch einfach Fake News streuen und so, ne? Das ist ganz, ganz schwer. Wenn ich jetzt einfach mit echter Stimme sagen würde, ich habe Robin Gosens gestern im Bordell in Rom gesehen oder sowas. Das ist aber schwer einzufangen für dich. Kannst du mir aber glauben, wenn ich das
fast
ist dann,
unmöglich.
Ja,
fast
dabei war es in Mailand. Und
genau.
Nein, aber das ist sehr schwer. Und da muss man wirklich aufpassen, was man so raushört, auch politisch und so. Und mir tut das manchmal auch leid. Keine Ahnung, ich mache mich lustig über irgendwelche Fernsehpersönlichkeiten oder so über Instagram und dann ist es ja so, dass die mir dann jetzt mittlerweile einfach schreiben.
Mhm.
Und dann hast du direkt ein schlechtes Gewissen und denkst, oh fuck, nee, okay, lösch, das ist mir unangenehm. Und das ist halt auch so, ne? Wenn du mehr Follower hast, dann bist du plötzlich auch erreichbarer. Ich weiß noch, vor der Wahl, das war, glaube ich, die letzte Hack-Folge vor der Bundestagswahl, da haben Felix und ich uns uns über die Partei Volt, glaube ich, lustig gemacht. Ich glaube, die also eine kleine Partei. Und da habe ich auch gedacht, das ist für die jetzt wahrscheinlich ein richtiges Problem.
Hm.
Weil die sprechen halt junge Leute an und da denke ich dann manchmal auch, ey, boah, krass. Ja, das ist part of the game, ne? Die hängen ihren Arsch auch raus, so. Wenn du, ist auch eine Form von Öffentlichkeit, dann ist man auch Gegenstand von Popkultur und Comedy und so. Aber natürlich denkst du dann so, okay, das ist für die jetzt wahrscheinlich ein Problem. Vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir uns da auch zu groß, aber vielleicht auch nicht. Und es gibt ja auch diesen Satz so, du bist mehr als dein Job. Das müssen sich, glaube ich, gerade so Medienmenschen immer wieder sagen, weil das verschwimmt so dermaßen durch Social Media. Eigentlich, früher war es so, du gehst auf eine Bühne und dann geht das rote Licht an, Entertainment los. Mittlerweile ist ja manchmal so, du stehst auf und die Bühne, der Vorhang geht auf. Also du stehst vom Bett auf und der Vorhang deiner Show wie die Truman-Show geht auf. Die Leute wollen wissen, wie trinkt er seinen Kaffee, wie geht er abends ins Bett. Dazwischen gibt es vielleicht eine Fernsehshow oder einen Podcast mit Felix oder einen Fußball-Podcast oder eine Doku, keine Ahnung. Da so eine Arbeitskluft zu haben, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Ich glaube auch, dass das immer mehr Leute machen werden. Ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, dass Wilson Gonzalez Ochsenknecht zum Beispiel, der postet bei Social Media, sagt er nur noch Sachen, die seinen Beruf betreffen.
Ja.
Ja, nur noch. Machst du ja auch fast nur, ne? Also du postest teilst ganz viele Florenz-Sachen, ab und zu gibt es noch ein Familienbild und so. Aber ich verstehe das schon, damit man das wirklich so ein bisschen trennt. Damit man auch mal wieder so Tommy sein kann. Weil ich bin ja, so ein Podcast ist schon ein sehr entlarvendes Medium.
Total.
Über die Dauer wissen die Leute schon ziemlich genau, wie man so ist, wenn die zwischen den Zeilen lesen können. Aber es gibt auch Leute, die können nicht zwischen den Zeilen lesen. Und die haben dann manchmal echt ein falsches Bild von mir. Das ist ganz interessant. die sind dann dann wirklich in der Öffentlichkeit so, das machst du oder so bist du? Hätte ich gar nicht gedacht.
Würdest du denn sagen, dass sich dieser echte Tommy dennoch durch diese Verantwortung, die Aufmerksamkeit, durch all das, was so die letzten Jahre passiert ist, ein Stück weit verändert hat? Oder bist du immer noch so dieser Tommy, der mir gerade von seiner Kindheit aus Detmold erzählt hat? Ich finde es echt spannend zu erfahren, weil ich kann das dann gerne gleich auch auf mich beziehen und darüber reden, aber mich interessiert das wirklich total, weil die Antwort ist immer relativ banal. Natürlich bin ich noch derselbe, aber
klar.
Ich finde das, so einfach ist es nicht, meiner Meinung
nach.
Oder?
Du wirst ja auch von den Begleiterscheinungen einfach ein bisschen versaut. Das ist ja einfach so. Um mal so ganz eindeutige Beispiele zu nehmen, Hotels, ne? Da haben wir beide immer die besten Dinger. Davon ist man versaut. Allerdings ist es, glaube ich, wichtig, dass man charakterlich gleich bleibt, auch wenn die Begleiterscheinungen luxuriöser werden. Und da kriege ich zumindest immer das Feedback von meinen Freunden. Und ich habe sehr, sehr enge Freunde aus Detmold. Wir haben immer noch so eine Gruppe von Jungs, die sich gegenseitig besucht von damals. Und da ist es auch scheißegal, das ist auch so eine Floskel, aber das ist wirklich scheißegal, was ich mache. Da ist manchmal auch einfach so, Tommy, hör auf, von dem Fernsehen, scheiße, das interessiert keine Sau und sowas. Mhm. So. Und dann halte ich auch den Rand. Weil die juckt das nicht. Und das ist immer so, dass bei jedem anderen, mit dem man nicht so befreundet wäre, wäre man vielleicht pikiert, wenn man sagt hier, wer steht mir die Show? Mit Joko war toll oder so. Und meine Jungs und Detmold sagen, ach, war das schon? Ist das hier, das ist RTL, ne? Nee, ProSieben, das lief auch schon. Ach so, ja, ich guck sowas nicht, keine Ahnung. Gib mal bitte die Mayo. Und das ist einfach so heilsam. Ganz, ganz wichtig, dass man diese Jungs auch hat und diese Freundschaften pflegt und ein aktiver Freund auch ist, dass man, weil Freundschaften pflegen, dachte man ja auch immer mit 20, das ist eine Floskel, muss man halt wirklich machen, ne? Wenn die in alle Himmelsrichtungen sich zerstreuen, dieses einfach mal anrufen und da bin ich leider auch sehr schlecht drin. Bei mir sind so, wenn mir Leute Sprachnachrichten schicken oder so WhatsApp, weil da auch viel Berufliches reinläuft bei mir bei WhatsApp, das dauert leider manchmal echt eine Woche oder so und das muss ich echt deutlich verbessern. Weil das natürlich auch ein blödes Zeichen an Freunde ist. Das wirkt ja so, als wäre man null Priorität. Und ist man in dem Moment ja auch nicht, muss man dann so zugeben. Sonst hätte ich ja direkt geantwortet. Das muss ich deutlich verbessern. Aber ich krieg so die Resonanz, so ist bei mir schon so, dass ich noch so der Gleiche bin und das auch versuche, irgendwie hilfsbereit zu sein, da zu sein, wenn jemand einen Trauerfall hat, egal was ist, sofort hinzufahren und scheiß auf irgendeine Fernsehsendung und sonst wie und irgendwie einfach da zu sein und dann ein Freund zu sein, einfach auf dieser Ebene, Freundschaftsebene und nicht irgendwie, ja, irgendwie so der Promi-Tommy zu sein. So, das ist ja auch scheißegal, es ist so scheißegal, ne? Ja,
tatsächlich.
Es ist ja einfach nur ein Glück, dass wir beide einen Job haben, bei dem uns gerne viele Leute irgendwie zugucken, ne?
Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich habe mir die Frage auch lange gestellt und ich glaube, dass da können wir die Klammer dann auch, glaube ich, zu unserer Kindheit wieder sehr gut schließen. So wie wir aufgewachsen sind und welchen Weg wir dann genommen haben, war, glaube ich, schon sehr essentiell, dass wir so behütet und so geerdet und so weit weg von dieser ganzen Öffentlichkeit aufgewachsen sind. Weil
ja, richtig. Ja.
Ich habe das nämlich auch total, dass sobald ich auch nur im Ansatz anfange zu schweben so, ne, oder so den Kopf verliere, dann kriege ich halt von Mama und Papa sofort einen auf die Socken.
Exakt.
Und die sich dann denken, Junge, was machst du hier? Du bist immer noch einfach nur Robin. Du bist hier in einem 2000-Einwohner-Dorf groß geworden und jetzt beruhig dich mal.
Das wäre auch die größte Beleidigung, finde ich, wenn jemand sagt, der hat sich verändert. Oder der Gosen hat sich verändert.
Auch.
Das würde mich richtig fertig machen, wenn das jemand so... Weil das, wenn das jemand sagt, wird es auch stimmen. Und das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme daran.
100%, ganz genau.
Ja, der hat sich verändert. Aber das ist wirklich, ich kann mir das gut vorstellen. Du hast Champions League Finale gespielt gegen City mit Inter und danach warst du wahrscheinlich zu Hause und dann gibt's halt, kannst du mal bitte den Teller mit reintragen? Das hatte ich, da habe ich irgendeine Show, da war die erste Staffel, voll stolz, Studio Schmidt. Wer war denn da zu Gast? Irgendein Held von mir, entweder Kerner oder Stuckrad Barre, einer von beiden. Und dann bin ich nach Hause gefahren, wollte davon so erzählen, habe von Vater erstmal einen zwischen die Hörner gekriegt, weil ich den Wäschekorb nicht mit hochgetragen habe. Und das ist von Anfang an im Hause Schmidt so, alles, was unten steht, an der Treppe, wird mit hochgetragen.
Ja.
So, und das war, da habe ich auch mal richtig schön so, sag mal, was ist mit dir denn so? Und du bist da mit den dicksten Eiern hingefahren, denkst, du bist der Geilste. Und dann bist du einfach mal so ein bisschen runtergeschraubt. Und das ist auch genau richtig so. Und deswegen ist es auch so wichtig, seine Wurzeln nicht zu vergessen und immer wieder dahin zu hinzugehen. Und ja, einfach, damit man nicht abhebt. Weil diese Jobs, die wir haben, sind halt prädestiniert dafür, durch all diese Begleiterscheinungen, dass man abhebt. Du stehst halt da, machst ein Tor und nachher stehen da, wenn das Stadion bei euch endlich mal fertig ist, 50, 60.000 Leute und applaudieren dir und brüllen deinen Namen. Das ist ja einfach komplett surreal und irrational. In keinem Job gibt's das. Und da kann mir ja keiner erzählen, wenn jetzt der Postbote nach Hause geht oder der Assistenzarzt oder der Polizist oder die Ärztin oder die Kindergärtnerin. Und da muss man sich mal vorstellen, in der Straße, in der man lebt, würden am Wegesrand in Dreierreihen Menschen stehen, einfach applaudieren und heulen, wenn sie dich sehen und so. Das macht ja was mit, würde mit denen auch was machen. Und da gehst du dann rein und denkst so, was war das denn jetzt gerade? Und das hat so einen Gosens, hat das jedes Wochenende. Und ich habe das, wenn ich irgendwo eine Show habe und die kommt gut an oder so. Und das ist, daran sieht man ja schon, vielleicht das als plastisches Beispiel, wie irrational das ist und dass das auch schwer zu verarbeiten ist für Leute, die vorne stehen. Ja.
Und weil eben das so ein geiles Gefühl ist, das muss man ja auch sagen, ist ja auch nicht so, wir reden jetzt hier so flapsig darüber, aber letzten Endes sind es ja auch genau diese Gefühle, man ist ja süchtig auch ein Stück weit danach, nach diesem Erfolg und immer weiter und höher. Das ist ja auch etwas, was so ein Stück weit süchtig macht.
Absolut.
Was mich deswegen interessieren würde, hast du dementsprechend auch Angst, das mal verlieren zu können?
Wäre jetzt gelogen, glaube ich, wenn ich sage, dass ich da gar keine Angst vor hätte. Oder anders, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich damit voll gut klarkommen würde, weil das weiß ich nicht. Meine Hoffnung ist einfach dadurch, dass ich nicht dieses bitte mach eine Kamera an, ich will moderieren, dass ich dementsprechend vielleicht auch happy damit sein kann, was war, und das ist einfach so krass, dass ich das erleben durfte. Das ist natürlich eine wahnsinnige, durch so eine rosa-rote Brille gedacht, Vorstellung von der Zukunft. Wahrscheinlich wird es dann doch hart. Aber ich hoffe einfach, dass ich damit gut abschließen kann, weil wichtig ist schon mal einfach, und ich glaube, das ist was ich habe. Das kann auch einfach daran liegen, dass ich vorher einfach hinter den Kulissen gearbeitet habe und mich auch schon mal für Medien interessiert habe und so. Ich weiß, dass das ja kommen wird. Ich weiß, dass das Interesse nachlassen wird. Ich weiß, es wird in den nächsten 5 Jahren jemand kommen, der mir sehr ähnlich ist im ganzen Habitus und so und besser ist und jünger und cooler und der Freshere. Und das ist, glaube ich, schon mal wie bei ganz vielen mentalen Dingen auch, zu wissen, dass es die gibt, dass es Dinge gibt, ist schon mal gut für die Heilung. Und ich glaube, dass mir das helfen wird, dass ich eben weiß, es wird uncooler. Tommy wird auf jeden Fall irgendwann uncooler. Und jetzt werden viele sagen, noch uncooler geht gar nicht, aber irgendwann werde ich nicht mehr gefragt sein, und das weiß ich. Das ist de facto so. Es wird nicht so sein, dass ich da mit 19 bis 80 so die Leute sagen, der ist geil, den gucken wir jeden, hören wir jeden Abend, immer einen Fußballpodcast und so. Da wird es irgendwann was Besseres geben. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwo in einem Garten sitze, und mein Traum ist immer, einen Esel zu haben irgendwie. Ich denke immer an einen Esel und Hunde. Und dann sitze ich da und denke so, Wahnsinn, dass ich mit dem Quatsch das machen konnte und so. Und wie wunderschön, und jetzt mal um cheesy zu werden, einfach mit Leuten ab und zu vielleicht eine gute Zeit bereitet habe. Herrlich. Das hoffe ich einfach, dass ich da dann gut abschließen kann. Aber ich glaube schon, man wird einfach uncool. Ist einfach so, gerade in meinem Job. Irgendwann wird man uncool, wird man auch peinlich und so. Und dann andere vor.
Ja, total. Das sehe ich auch so. Bei mir ist es aber tatsächlich so ein bisschen so, dass ich sogar, und deswegen glaube ich wiederum bei mir, dass es auch ganz okay laufen wird nach meiner Karriere, dass ich mir auch manchmal jetzt schon, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, so ein bisschen diesen Tag sogar herbeisehne, dass ich einfach wieder so dieser ganz normale Robin vom Dorf halt sein kann, der keinen interessiert, der machen kann, was er möchte, so, ohne dass die Leute eine Meinung dazu haben, weil ich habe das schon echt oft als Belastung auch wahrgenommen.
Aber du bist ja auch im Fernsehen. Glaubst du, du bist dann so jemand, der wirklich so wie beispielsweise Robert Huth oder so einfach weg ist und niemand weiß mehr, wo der ist und so? Oder Stefan Kloß, damals mit Dortmund die Champions League gewonnen und so, die sind ja einfach nicht mehr da. Oder bist du so jemand, der dann ab und zu vielleicht doch noch so, boah, jetzt so im Doppelpass, wieso nicht, bin ich Sonntag?
Wenn ich das machen würde, und ich kann mir gut vorstellen, das später mal zu machen, dann würde ich das aber nicht aus der Motivation machen, dass ich jetzt unbedingt im Gespräch sein möchte oder dass ich jetzt auf der Flimmerkiste zu sehen sein möchte, sondern würde ich das wirklich aus dem Gefühl heraus machen, ey, ich liebe Fußball über alles, Fußball ist mein Leben, ich glaube, ich habe auch eine vernünftige Expertise, und deswegen würde mir das Spaß machen, jetzt eine WM nochmal zu begleiten als Experte. Also es wäre niemals die Motivation zu sagen, boah, nee, ich komme jetzt damit nicht klar, dass sich keiner mehr um mich kümmert oder keiner mehr mir auf die Schulter klopft. Also das, glaube ich, dieses Gefühl wird nie entstehen.
Werbung.
Hey Leute, bevor wir gleich weitermachen mit intensiven Themen mit Tommy Schmidt, habe ich an dich, Robin, noch eine intensive und wichtige Frage. Denn du und ich, wir beide wissen, du wirst bald 31 Jahre alt. Das ist in Fußballerjahren tatsächlich brutal alt. Und trotzdem bist du immer noch wunderschön und vor allen Dingen mit Top-Performance auf dem Platz. Wie machst du das? Beziehungsweise wie wichtig ist für dich in dem Bezug gesunde Ernährung?
Ja, lieber Nils, danke erstmal für die Blumen, die ich sehr gerne annehme. Ich glaube, Ernährung ist natürlich für uns gesamtgesellschaftlich ein Riesenthema. Bei mir jetzt gerade, sagen wir schon, leider Gottes im Herbst der Karriere vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Ich will mir später auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen, dass es an der Ernährung gelegen hat, dass ich frühzeitig stoppen musste. Von daher versuche ich meinen Körper schon jeden Tag mit den besten Nährstoffen und der besten Qualität zu versorgen. Welche Erfahrung hast du denn mit AG1 bisher gemacht?
Ja gut, du hast das Glück, dass du neben AG1 noch den Viola Park hast, der dich mit all seinen Köchen und Ernährungsberatern perfekt auf alles, was auf dich zukommt, einstellt. Ich habe das nicht. Ich habe zwei Kinder stattdessen. Ich bin kein Leistungsfußballer, ich bin Leistungsvater. Und da bin ich froh, dass ich AG1 bei mir im Kühlschrank habe, denn das versorgt mich mit vielen nötigen Vitaminen und Mineralstoffen, die ich brauche, um fokussiert zu sein, um mich gut zu fühlen. Und vor allen Dingen für mich ganz wichtig, die mein Immunsystem unterstützen. Denn krank mit Kindern, das weiß, glaube ich, jeder, das ist schlimmer als mit Kater im Fußballstadion. Und ey, wenn auch ihr eurem Körper was Gutes tun wollt, dann haben wir jetzt ein Angebot für euch. Wenn ihr nämlich jetzt ein Abo bei AG1 abschließt, dann bekommt ihr nicht nur das Welcome-Kit mit Monatsration AG1 und Shaker und so weiter, sondern noch 5 praktische Travel-Packs und eine Flasche Vitamin D und K2 dazu. Das alles im Wert von 69 Euro gratis obendrauf. Dafür einfach auf drinkag1.com/wiegehts. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe und dem Angebot findet ihr natürlich auch im Link in den Shownotes oder ihr kennt es schon auf drinkag1.com/wiegehts. Jetzt aber erstmal weiter. Viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Was mich aber noch total interessieren würde, und da sind wir beiden ja so ein bisschen verschieden in unseren Berufen, du bist ja, und verbessere mich gern, wenn ich da falsch liege, du bist ja schon ein Stück weit abhängig von deiner guten Laune auch. Also du hast ja gerade gesagt, du möchtest den Jungs und Mädels da draußen eine gute Zeit bereiten und musst ja dementsprechend selbst auch irgendwie ein Stück weit immer gut drauf sein. Was machst du, wenn du das mal nicht bist?
Das ist zum Glück eine Talentsache, glaube ich. Ich kann das ausblenden.
Okay, krass.
Es ist wirklich so, dass ich bin mal, keine Ahnung, wenn ich traurig bin oder es ist privat irgendwas oder sonst wie oder Angst, keine Ahnung, dann kann ich trotzdem das Podcast-Mikro anmachen und dann mache ich Entertainment. Es geht.
Ist das dann vielleicht sogar ein Ventil?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube das ist ja immer oft das Traurige, dass dann so, das sind meistens die besten Folgen und die lustigsten. Und es ist ja auch bei Musikerinnen und Musikern oft so, ne, dass die immer sagen, so besten Alben waren die, als Mama gestorben ist, als Frau sich getrennt hat, als Vater gegen den Baum gefahren ist, wie auch immer.
Ja.
Das ist schon so, was ich habe ein Gefühl, da bin ich dann wirklich schlecht, wenn ich das habe, und das ist Stress. Ich bin ganz schlechter Stresshaber. Ich bin dann, ich werde unhöflich und sonst wie und werde hibbelig und vergesse alles. Stress kann ich ganz schlecht runterschlucken und ausblenden. Das ist, wenn ich gestresst bin, so ein Tag, wo ich so alles so, oh, wenn dir noch irgendwie die Einkaufstüten vor der Haustür runterfallen, alles so ein, und jetzt irgendwie, was muss ich jetzt noch machen? Und dann, das kriege ich nicht hin. Das kann ich auch nicht spielen. Da muss ich mich mal kurz sammeln. Aber schlechte Laune geht total klar. Auch als ich diese, ich hatte ja mal vor 2 Jahren so echt 2,5 so mentale Probleme mit so aus dem Nix so Panikattacken in Kombination mit so Klaustrophobie, auch im öffentlichen Raum, also enge Gefühl, obwohl ich draußen stand und so. Ganz eklig. Und da habe ich 2 Sachen abgesagt und aufgeschoben, gleichzeitig aber dann doch Formate auch gemacht und so. Und wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich so, krass, was, also da bin ich dann auf eine Art, denkt man immer, hättest du nicht machen sollen. Auf der anderen Art bin ich auch so richtig stolz. Denke ich so, krass, dass du das hingekriegt hast. Das ist echt nicht ohne. Das ist echt nicht. Es gab eine Studio Schmidt-Folge, da war Dennis Aytekin zu Gast, der Schiedsrichter. Und da war das bei mir ziemlich akut in der Phase. Da hatte ich sehr viel Kontakt zu einem Therapeuten immer. Und dann ging die Sendung fast los. Und dann war ich in der Kulisse und dachte so, fuck, hier kommt gerade wieder die Angst irgendwie gerade hoch. Irgendwas kommt hier gerade hoch. Oh, unangenehm, es war doch eigentlich weg.
Krass.
Und dann auch hinter den Kulissen und mit dem kurz telefoniert und so. Und ein paar Atemtechniken. Und dann 10 Minuten später, hey, herzlich willkommen, Studio Schmidt.
Wahnsinn.
Heute zu Gast, Dennis Aytekin. Und das ist so, wo du denkst so, krass, ey. Wie man auch natürlich so ein Gehirn bearbeiten kann, ist immer wieder abgefahren aus medizinischer Sicht. ne, wie so ein Säugetier einfach.
Total.
Dass du das so, wem sage ich das, ne? Ja. Aber gleichzeitig auch, wozu man dann so fähig ist. Das ist schon abgefahren. Ist zum Glück weg mittlerweile. Diese ganze Sache, das war so ein paar Monate ging das. Das war nicht schön. So mal in so ein dunkles Loch zu gucken, weil sowas geht ja immer einher, auch mit so einer leichten depressiven Phase dann und so. Boah, das war, seitdem habe ich auch mal immer, man hat ja vorher, wenn man damit nie Probleme hatte, wenn jemand von Depressionen gesprochen hat, Depression ist etwas, was man ja nicht verstehen kann, wenn man sowas noch nie irgendwie mal in Ansätzen irgendwie empfunden hat. Das geht nicht. Das hat nichts mit Liebeskummer, mit Herbst und draußen regnet es und man ist traurig und wurde gerade verlassen. Das ist was ganz anderes.
Ja.
Aber man kann es nicht erklären. Und seitdem ist es, ja, es ist interessant. Ich werde es nicht sagen, ich will es nicht missen, weil jetzt weiß ich es endlich. Aber es ist so, zu wissen, okay, also ich habe eine andere Aufmerksamkeit und einen anderen Respekt und Sensibilität, wenn jemand sagt, XY hat Depressionen oder dem geht's gerade nicht so gut, weil ich weiß halt wirklich, da ist nicht mit traurig, sondern das heißt, man kann nicht aufstehen und duschen. Man kann nicht einkaufen, es geht nicht. Du kannst nicht einkaufen, es geht nicht.
Ja.
Das ist abgefahren, das mal so zu erleben und irgendwie auch nicht falsch verstehen, gut auf eine Art das erlebt zu haben, um zu wissen, wie man damit umgeht, dass man, das ist nicht so einfach so dieses, ey, mach dir doch mal gute Laune Musik an oder ey, geh doch mal in die Sonne und so, ey, damit ist nicht getan. Und das ist sehr, mich irgendwie auf eine Art, ja, nee, ist dankbar, ist das falsche Wort, weil dafür ist es zu eklig. Ja, es gehört einfach zu mir, so, dass ich das erlebt habe.
Total.
Und das,
ja.
Das finde ich, ich finde es gut zu wissen, wie das ist. Weil das war echt scheiße. Und da gibt's auch keinerlei, auch wenn dann Leute mal so romantisch sind, ja, und der depressive Autor oder die depressive Musikerin, die schreiben dann so tolle Sachen. Und da gerade in der Depression machst du gar nichts.
Mhm.
Da kannst du nicht mal die Kappe vom Feinliner abnehmen. Das geht nicht. Da ist nichts mit irgendwie, jetzt schreibe ich die schönen Balladen und so. Das ist bei Traurigkeit. Aber das sind zwei riesen Unterschiede. Das ist so ein Unterschied wie Alleinsein und Einsamsein. Das sind auch eigentlich die gleichen Dinge, aber völlig verschiedene Dinge.
Ja, ich glaube, das ist ja auch irgendwie so das Problem, was wir auch momentan noch als Gesellschaft haben, dass es erstens ein sehr abstraktes Thema ist und wie du schon sagst, man es nur dann verstehen kann, wenn man es auch selbst erlebt hat irgendwie. Nur man darf halt dann in der Konsequenz nicht den Fehler machen, es dann zu verharmlosen, nur weil man halt eben die Thematik dahinter nicht versteht. Ne? Und
ja.
Ich glaube, dafür hilft dann ja auch im besten Fall vielleicht ein Stück weit dieser schöne Podcast hier.
Ja.
Was sich für mich daraus für eine Frage ergibt, ist, war das dann diese Periode, die du gerade beschrieben hast, war das dann auch die Periode, wo du dann für dich beschlossen hast, okay, ab jetzt höre ich auch auf meinen Körper und jetzt stelle ich mir vielleicht auch öfter mal so diese Frage, wie geht's mir eigentlich wirklich und wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich mich ein Stück weit zurück.
Mhm. Ja, genau das. Du hast jetzt mittlerweile, man kriegt ja auch so in Therapie und sowas und Gesprächstherapie auch so einen Werkzeugkasten an die Hand. Wenn mal sowas hochkommt, dass du auch so ganz medizinisch so, du machst Atemtechniken, klopfst ein bisschen auf den Brustkorb und du kannst ja sowas auch ein bisschen runterdrücken.
Mhm.
Aber jetzt in so Stressphase und alles ist zu viel und so, da ist es dann so, dass du, die Alarmsignale gehen relativ schnell an so einem Körper mittlerweile, wenn man sowas mal hatte. Du weißt, wenn das Gefühl, wenn es so ganz leicht anfliegt, das kann man nicht so beschreiben, wie das ist, aber das ist so wie das, was war, in ganz, ganz, ganz leicht. Wie so ein ganz leichter Schmerz im Vergleich zu, die, dann nimmt jemand das Bein ab ohne Narkose. So muss es halt so. Und dann denkst du so, warte mal, der Schmerz ist da und jetzt muss ich mal ein bisschen auf mich hören. Und dann kannst du auch wirklich, wenn es nur so leicht ist, also mir, ne, ich bin kein Mediziner und kein Therapeut, aber mir hilft es dann wirklich, so diese ganz klassischen Dinge zu machen, ein bisschen weniger, viel spazieren gehen, viel Bewegung, Sport ist sehr wichtig für mich.
Mhm.
Tiere streicheln ist sehr wichtig. Mit Kindern reden. So ein bisschen so weniger Nachrichten gucken. So die ganz klassischen Dinge. Und wenn ich das ein bisschen beherzige, dann ist auch wieder alles so parat. Also das ist kein Allheilmittel hier. Ne? Es gibt Leute, die haben ganz andere Probleme und die sind medikamentös eingestellt und so. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Aber das ist für mich das, was dann hilft, wenn das anfliegt. So. Aber das passiert eigentlich nicht mehr. Ganz ist so, einmal pro Jahr habe ich so einen Tag, wo ich denke, heute muss ich aufpassen. Und spannend übrigens nach Alkoholkonsum.
Ach krass.
Das ist so, dass dieser mentale Kater, der wird bei Ü30 echt doller. Früher war es einfach sonntags, versuchen sich nicht zu übergeben beim Frühstück. Mittlerweile ist so montags so, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben? So,
ja.
Das ist so der andere
Karte. Zum Glück trinke ich nicht so viel.
Ja, lass das
deswegen
auch.
Kenne ich das nicht.
Ja.
Aber du hast mir, glaube ich, tatsächlich, und
da können wir jetzt dann trotzdem gerne nochmal drauf eingehen, glaube ich, die Antwort schon auf die nächste Frage gegeben, weil wir kommen schon so langsam zum Ende.
Trinkst du Alkohol?
Trinkst du Alkohol und wenn ja, wie viele Liter am Tag? Wäre die nächste Frage gewesen. Nein, und zwar wollte ich zum Ende hin einmal von dir wissen, wenn wir uns mentale Gesundheit quasi als Pendel vorstellen, also mentale Gesundheit oder generell Gesundheit ist ja kein fixer Zustand, sondern immer so eine Art Balanceakt, der sich ständig verändert und auch davon abhängig ist, welche Stressbewältigungsstrategien wir haben oder generell Coping-Strategien wir haben, um diesen Belastungen gerecht zu werden. Wenn wir also Gesundheit als Pendel verstehen, an deren Ende dann Gesundheit und Krankheit steht quasi, was würdest du dann sagen, hilft dir, das Pendel Richtung gesund ausschlagen zu lassen? Sind es dann die Dinge, die du gerade benannt hast oder kommen dann noch andere hinzu?
Nee, das sind die. Dazu kommen noch Familie. Also es ist wirklich spannend bei mir, wenn es mir schlecht geht, fahre ich nach Hause. Auch als über 30-jähriger Mann fahre ich dann zu meinen Eltern und zu meinem Bruder und bin in diesem Kreis. Das hat mir extrem geholfen. Als es da auch so akut war, bin ich auch nach Hause gefahren. Das war auch übrigens heftig, ey, weil das ging erst nicht. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich wollte losfahren, ging nicht.
Krass.
Und dann ich so, okay, aber Autobahn, die ist ja eingezäunt, links und rechts. Ich hoffe, ich trigger jetzt hier gerade niemanden. Es tut mir leid, wenn... Wie habe ich mir gegoogelt, wie viele Buchten es gibt, Haltebuchten und sowas, damit man da halten könnte. Weißt du, so solche Gedanken hast du dann plötzlich, ne? Weil plötzlich kannst du von einem Tag auf den anderen kein Auto fahren, theoretisch. Und dann saß ich da, hat dann aber geklappt, so einen Tag später, bin dann entspannt da hingefahren. Also entspannt in Anführungszeichen, also damit will ich nur sagen, sehr langsam gefahren. Rechte Spur, 90, von Köln nach Detmold. Und dann saß ich da einfach im Garten so rum und wurde betüdelt von meinen Eltern und habe Vögel angeguckt und so. Und so dieses Tiere, Natur, Familie, soziale Kontakte. Und ganz wichtig, ey, das habe ich dann ja auch gelernt, weil ich dann ja diese Gesprächstherapie gemacht habe. Das ging bei mir alles relativ zügig weg, ne? Das war nicht lang, zum Glück. Ein Glück, ey, toi, toi, toi. Ich will gar nicht wissen, wie es Leuten geht, die das immer haben. Das ist ja, denen geht's scheiße, turns out. Aber was ich aber da auch gelernt habe, ist, und was immer hilft, sich Leuten öffnen. Das ist so, einfach reden. Das ist schade zumindest nie. Und das ist schon mal in so einer blöden Situation sehr hilfreich. Einfach, weil das ist ja oft mit Scham behaftet. Zum Glück immer weniger, aber ich glaube, wir sind halt auch so eine Medienbubble und so. Ich glaube, da draußen gibt es immer noch, wenn jetzt auf dem kleinen Dorf der Mann, jetzt das Klischee von der Freiwilligen Feuerwehr, seinen Jungs sagt, ey, irgendwie bin ich so traurig die ganze Zeit, dass das echt noch ein Problem ist. Kann ich mir vorstellen, ich hoffe nicht. Aber das ist oft mit Scham behaftet. Und da einfach Kumpel anzurufen, zu sagen, ey, ich weiß nicht, was das ist und du kannst mir hundertprozentig überhaupt nicht helfen, aber ich muss dir jetzt mal was erzählen. Und da merkst du plötzlich, das ist so krass spannend, bei wie vielen Leuten auch sowas so ist.
Ja,
wie meine Oma immer gesagt hat, unter jedem Dach ein Ach. So, und das ist so, da erzählen dir plötzlich Familienmitglieder, ey, das mit der Enge, das kenne ich auch, dass mir das nicht gefällt. Das hatte ich in deinem Alter, glaube ich, auch. Und plötzlich merkst du, vielleicht doch eine Prädisposition da. Es ist gar nicht, ich bin gar nicht irgendwie durch den Job vielleicht so, sondern das ist vielleicht familiär bedingt, keine Ahnung. Der Freund, der sagt, ja, mein Vater, der hatte das auch. Oder mir geht's auch gerade nicht ganz, ein Kumpel hat mir einfach gesagt, mache übrigens seit einem Jahr Therapie. Und das wusste ich, das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Da dachte ich so, ey, können wir mal bitte über sowas reden? Was soll denn die Kacke? Das ist schon ganz wichtig. Und da plötzlich zu merken, man ist nicht alleine, weil ein ganz großes Problem bei diesen mentalen Dingen, zumindest bei mir war es so, dass man Angst hat, verrückt zu werden.
Ja.
Das ist so ein ganz komisches Phänomen, dass du plötzlich denkst, warte mal, ist das auch so? Werde ich gerade irgendwie verrückt? Bin ich noch ganz dicht? Oder wie man in Ostwestfalen sagt, habe ich einen Sockenschuss? Und wenn du dann merkst, bei den anderen ist es auch so irgendwie, oder war es mal so, oder die kennen Leute, die so sind, dann merkst du, okay, das ist einfach, wir sind ein scheiß Säugetier, unser Hirn wird einfach geknetet von Erfahrungen und am Ende sind wir irgendwie, habe ich wahrscheinlich irgendwas erlebt, was Enge verursacht hat, wie die Antilope am Wasserloch, die gerade dem Löwen noch entkommen ist und bis heute aber diese Angst vor dem Löwen im Kopf hat. Genauso unser Hirn halt auch und das kriegt man alles hin. Das kriegt man alles, weil man muss das angehen, aber man kriegt das alles hin, wenn man sich öffnet. Und das ist ganz wichtig. Und freuen auch den Leuten. Und immer diese dumme Idee, ja, dem muss ich dann nicht erzählen, der versteht ja nichts davon. Ist scheißegal. Einfach erzählen. Das ist immer so dieses, ich hatte mal dieses enge Gefühl auch, ist natürlich mega kacke im Flugzeug. Da hatte ich echt Angst vor, zu fliegen. Und hat mir vorher ein Kumpel, der macht so Therapie, gesagt, wenn das neben dir ein vertrauenswürdiger Mensch ist, sag dem das mal, was du hast und so. Weil ganz viel bei diesen Paniksachen und so ist auch mit Scham behaftet. Dieses so, jetzt darf das nicht kommen. Boah, bitte nicht jetzt. Ja. Das wäre jetzt richtig kacke. Und dann, die Angst ist halt ein Teufel, die sitzt in dir und sagt, ja, du kleiner Wichser, wenn dann jetzt.
Jetzt bin ich da.
Jetzt bin ich da. Und du musst es ja eher, was mir immer geholfen hat, ist, die so anzunehmen. So, okay, dann komm mal her. Was hast du denn, was hast du denn heute zu bieten? So, bist ja mein Freund, gehörst zu mir. Und der Person neben dir einfach mal zu sagen, ey, übrigens, ich habe aktuell so ein Problem mit Enge und so Klaustrophobie und so Panikattacken und so, nur nicht wundern, falls ich irgendwie gleich mal sage, ich muss hier mal kurz raus und so, wollte ich dir schon mal sagen. Und damit hast du schon ganz viel, oder ich, ne, es ist immer nur, ich bin kein Arzt, ich habe mir dann ganz viel schon Druck genommen. Und dann war auch wieder die Person so, ja krass, kenne ich auch, hatte ich auch mal und so. Das ist so krass, weil wie vielen Leuten das so ist. Das ist ja auch logisch. Das ist so, als würdest du sagen, irgendwie, ich habe es übrigens Schienbein gebrochen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch schon mal was gebrochen hat, auch da. So, und wieso ist bei mentalen Dingen immer, tun wir so, als wäre das irgendwie so, als hätte man irgendwie einen karierten Fuß oder so. Das ist nicht so selten.
Das ist echt das ist absolut so, ja. Das ist wirklich so.
Einfach reden.
Ich will eigentlich diesen Schlussappell genauso stehen lassen, weil da zu 100% Wahrheit drin steckt. Aber Tommy, wir müssen noch zwei kurze Fragen zum Abschluss stellen. Wir kommen nicht drum herum. Was war der wichtigste Rat, den du je bekommen hast?
Ich habe mal irgendwo, boah, ich weiß nicht, ob das von einer Person kam, die ich jetzt wieder durcheinander bringe, ey. Ich lese so viel, dass ich manchmal durcheinander komme oder ob es mir jemand gesagt hat oder ich irgendwo gelesen habe. Das Geheimnis am Leben ist, die anderen Leute kriegen es auch nicht hin. Und das hat mir auch mal sehr viel Druck genommen. Das ist ähnlich wie dieses unter jedem Dach ein Ach, dass man nicht immer glauben muss, dass alle irgendwie, dass die anderen es so gut haben. Dass gerade in Zeiten von Social Media, diese ständige Vergleichbarkeit und dieses ständige Vergleichen, du sitzt da irgendwie gerade, hast vielleicht keine gute Zeit und siehst dann die Instagram-Story von diesem einen Pärchen, was da happy durch Südtirol wandert und denkst so, boah, da ist ja alles gut. Und das ist natürlich nicht wahr. Du bist dann vielleicht, wenn du, als du auf Mallorca warst oder auf Sardinien oder Norderney und die haben deine Story gesehen, ging es denen auch so. Und das sind diese ganz kleinen Floskeln, die anderen kriegen es auch nicht hin. Also jeder hat so sein Päckchen zu tragen, auch wenn es immer so glitzernd wirkt.
Ja.
Und das versuche ich ja auch immer im Fußballpodcast ein bisschen darzustellen, die Jungs als Menschen. Das sind einfach, die haben auch Schiss. Wenn die Leute wissen, was die mir abseits des Mikros noch erzählen, wie oft die da verzweifeln in der Kabine und Angst haben und Angst vorm Internet haben und dieses Credo, dass jeder irgendein Päckchen zu tragen hat und die anderen kriegen es auch nicht. Das hilft mir immer sehr, wenn ich mal wieder in diese Situation komme, mich zu vergleichen. Das ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dass man das macht, sich mal wieder so drauf besinnen. Das ist schon alles gut, ich habe auch schöne Sachen in meinem Leben, die andere Leute cool finden und nicht im Sinne von diesem Neid-Ding, sondern ich habe schon, also einfach dankbar sein für das, was man hat. So.
Und dann das Letzte noch zum Abschluss. Was, lieber Tommy, brauchst du zum Glücklichsein?
Ganz viel Drogen. Nein, Quatsch. Mhm. Ich brauche.
Ich auch.
Das wäre jetzt voll das komische Ende. Nee, wirklich. Ich brauche eigentlich
ganzen Podcast kaputt gemacht.
Schöne Ampulle Heroin, Robin, wenn ich ehrlich bin, und GZSZ eine Folge. Da bin ich richtig happy.
Geile Kombi. Wow.
Schlechte Zeiten. Boah, was brauche ich zum Glücklichsein? Ich glaube, ich habe schon viel dazu beantwortet, wegen Familie und Natur und so.
Ja.
Ich würde es mal ein bisschen anders beantworten. Es gibt so diese Form von Abschalten. Was brauche ich so zum, weil das wird ja oft miteinander so auch verbunden, ne? Mal abschalten, glücklich sein und so. Wenn ich Sport mache mit einer anderen Person, also pumpen gehe mit einer anderen Person zum Beispiel, wo man wirklich nur über Blödsinn redet, aber vor allem so Fußball spielen und Fußball im Stadion gucken, Fußball spielen ist wirklich für anderthalb Stunden die Birne aus. Also, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, das wäre eigentlich mal eine schöne Frage auch für Kopper, inwiefern euer Hirn, also mein Fußballpodcast Kopper TS, inwiefern euer Hirn noch so andere Dinge bearbeitet, weil, keine Ahnung, du bist gerade ballfern, musst hinten absichern, vorne ist eine Ecke, denkt man dann noch so, ah fuck, ich habe das Bier nicht aus dem Eisfach geholt oder so, oder irgendwie so, gleich kommen die Schwiegereltern, haben wir noch Kuchen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist bei
definitiv
euch
nicht.
Ja,
definitiv
genau.
Nicht. Das können wir gerne auch nochmal dann ausführlich besprechen,
ja, aber gerne.
Definitiv nicht.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass es definitiv nicht so ist. Und das habe ich nämlich ja als mit diesem Hobbyfußball schon. Und ich brauche das zum Glücklichsein, also ich brauche das zum Wellness, zum Abschalten können, um es synonym zu verwenden, brauche ich Tätigkeiten, wo wirklich die Birne aus ist. Und in der Sauna ist sie nicht aus, im Whirlpool auch nicht. Also wenn die Gedanken irgendwo fließen, dann ja, wenn du massiert wirst, wenn du in der Sauna sitzt, wenn du Das, da bin ich nicht so gut drin. Da spiele ich wirklich immer Tommy, der sich entspannt. Und beim Fußball ist einfach alles aus. Da will ich einfach nur einen Ball ins Tor schießen oder jemandem wehtun. Das sind so meine, das ja, so meine Maxime. Dann.
Und mit diesen wunderschönen Schlussworten beenden wir doch diesen wirklich sehr inspirierenden Talk. Lieber Tommy, ich danke dir von Herzen, dass du die Zeit genommen hast.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich tatsächlich
sehr. Du bist ein sehr guter Interviewer.
Danke.
Ganz viel erzählt. Kannst aber alles so drin lassen. Ist mir egal.
Sehr gut. Ja. Ich freue mich wirklich. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Hat mich sehr inspiriert, hat mir sehr weitergeholfen. Das kann ich wirklich auch so sagen für mich selbst.
Wie geht's dir denn?
Das ist dann der Cliffhanger für die nächste Folge.
Sehr gut.
Lieber Tommy, ich muss tatsächlich jetzt zum Training. Ich muss ja nochmal lochen.
Ja.
Der Viola Park, beziehungsweise die Forza Viola, die warten auf mich.
Vorher noch ein Espresso aber, ne?
Espresso muss sein. Sicher. Den werde ich mir noch genehmigen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du dich geöffnet hast und mit uns geredet hast. Ja, wir sehen uns ja sowieso bald wieder. Da bin ich wieder der Gast und du kannst dir die Fragen ausdenken. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Bin ehrlich. Aber
wir machen was. Und Leute, redet.
Reden, liebe Leute. Danke von Herzen, lieber Tommy. Ja? Bis dahin. Ciao, ciao.
Und das war schon wieder die neue Folge von Wie geht's? Mehr von Tommy hört ihr jederzeit bei Copper TS und Gemischtes Hack. Und bei uns geht's dann in 2 Wochen weiter. Zu Gast ist die Musikerin Paula Hartmann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast. Hört gerne auch in die alten Folgen rein, zum Beispiel mit Christian Günther, dem Kapitän vom SC Freiburg, und lasst gerne auch eine Bewertung da. Für alle weiteren Infos folgt uns auf Insta, auf TikTok und auf allen anderen Plattformen. Jetzt aber erstmal, macht euch eine gute Zeit. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.